Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Christina Hövelhans. Guten Abend. Bei der Handball-Europameisterschaft geht es für die deutsche Mannschaft nicht mehr ums Weiterkommen. Das Halbfinale ist nicht mehr drin. Morgen Abend im letzten Hauptrundenspiel gegen Russland will die Mannschaft aber nochmal alles geben. Rückraumspieler Paul Drucks.
Ich weiß, wie bescheiden das ist, wenn man da mit einer Niederlage aus dem Turnier rausgeht. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Allein fürs Gefühl für uns, aber auch für die Zuschauer, für die Leute an den Fernsehapparaten. Glaube ich, alle hätten das verdient, auch nach dieser schwierigen Situation. Und von daher wollen wir da alles nochmal reinhauen, auch wenn es nicht einfacher wird.
Ja, es wird nicht einfacher, weil es weitere Corona-Fälle im Team gibt. Die Abwehrspezialisten Patrick Wienzek und Simon Ernst hat es erwischt. Und damit haben sich bislang insgesamt 15 deutsche Nationalspieler bei der EM infiziert. Und heute hat bei der EM-Hauptrunde die zweite Gruppe ihren vorletzten Spieltag gehabt. Daniel Neuhaus mit der Zusammenfassung.
Weltmeister Dänemark wird seiner Favoritenrolle weiterhin gerecht. Die Dänen gewannen in der Hauptrundengruppe 1 souverän gegen die Niederlande und stehen nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel als erster Halbfinalist bei dieser Europameisterschaft fest. Um das zweite Halbfinalticket in dieser Gruppe streiten sich Frankreich und Island. Die Isländer verloren gegen das bereits ausgeschiedene Kroatien überraschend und stehen vor dem letzten Spieltag 2 Punkte hinter den Franzosen, die ihrerseits Montenegro besiegten. Trotzdem hat Island noch alle Chancen, im Fernduell am Mittwoch an Frankreich vorbeizuziehen.
Und wir wechseln zum Tennis. Bei den Australian Open in Melbourne haben heute weitere Spielerinnen und Spieler um den Einzug ins Viertelfinale gekämpft. Ina Kast hat die Ergebnisse.
Nach einem sehr intensiven Match gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz stand Stefanos Tsitsipas grinsend in der Rod Laver Arena, brachte aber keine vernünftigen Worte mehr raus. Er sei zu erschöpft und müde, sagte der Weltranglistenvierte. Im Viertelfinale wartet mit dem jungen Jannik Sinner übermorgen ein Gegner, der Tsitsipas auch alles abverlangen wird. Auch Titelanwärter Daniil Medvedev schaffte den Einzug ins Viertelfinale, genau wie der Kanadier Felix Auger-Aliassime. Bei den Frauen hat sich die Weltranglistenzweite Arina Sabalenka verabschiedet. Fast 50 Fehler ohne Not und 15 Doppelfehler fabrizierte die Belarusin gegen Kerber-Bezwingerin Kaya Kanepi. Die wiederum steht mit 36 Jahren zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale der Australian Open, genau wie die Französin Alizé Cornet. Sie schaltete die frühere Nummer 1 Simona Halep aus.
In der kommenden Nacht stehen dann die ersten Viertelfinals an. Denis Schapovalov hat im Achtelfinale Alexander Zverev bezwungen und er tritt jetzt gegen Rafael Nadal an. Und bei den Damen spielt Barbora Krejcikova gegen Madison Keys. Wer im Sport physische, psychische oder sexualisierte Gewalt erlebt, findet oft keine Hilfe. Ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport könnte das ändern. Eine Studie bestätigt jetzt den Bedarf für Deutschland. Andrea Schültke hat sie sich angeschaut.
Die zeitnahe Schaffung einer Einrichtung für sicheren und gewaltfreien Sport wird mit Nachdruck empfohlen. Zu diesem Fazit kommt Sportrechtler Martin Nolte in seinem knapp 80-seitigen Gutachten, das dem Deutschlandfunk vorliegt. Das Bundesinnenministerium hatte die Studie vor 5 Monaten in Auftrag gegeben. Anlass war eine Idee des Vereins Athleten Deutschland. Die Interessenvertretung der Leistungssportlerinnen und Sportler hatte den Bedarf einer unabhängigen Stelle ausgemacht, die zum einen Betroffene unterstützt, zum anderen konkrete Fälle aufarbeitet, Sanktionen aussprechen kann und überprüft, wie wirksam Präventionskonzepte sind. Für all diese Aufgaben besteht zeitnah Bedarf, bestätigte das Gutachten des Instituts für Regulierung und Governance in St. Augustin und ihres Direktors Martin Nolte. Als erstes solle eine Anlaufstelle für Betroffene geschaffen werden. Studien legten nahe, dass viele Menschen im Sport physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren und sind. Der Verein Athleten Deutschland hatte vor kurzem erklärt, die Arbeit am Aufbau einer solchen Anlaufstelle bereits aufgenommen zu haben. Die Machbarkeitsstudie weist ausdrücklich darauf hin, dass es die unabhängige Unterstützung einer Anlaufstelle sowohl für Betroffene aus dem Leistungs- als auch aus dem Breiten Sport geben müsse. Zur Finanzierung der unabhängigen Einrichtung schlägt Nolte etwa Zweckabgaben aus Lotterien oder Steuererträgen aus Sportwetten vor, sowie Mittel aus der allgemeinen Sportförderung. Als nächsten Schritt empfiehlt die Untersuchung ein zeitnahes Roundtable-Gespräch mit allen relevanten AkteurInnen.
Noch 11 Tage sind es bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking und es ist offenbar auch da nicht möglich, Corona außen vor zu lassen. 72 Menschen sind seit Anfang Januar positiv getestet worden, teilweise schon bei der Ankunft am Flughafen, teilweise in der Olympiablase. Die Zahlen, die kommen von den Olympia-Organisatoren. Die Betroffenen seien isoliert worden, heißt es, Athletinnen und Athleten und auch Funktionäre seien nicht darunter. Keine Infos gibt es darüber, welche Virusvariante entdeckt wurden. Benjamin Eisel berichtet aus China.
Der Gesundheitsexperte des Internationalen Olympischen Komitees, Brian McCloskey, sagte, die Omikron-Variante sei ein Grund zur Sorge. Dennoch sei er zuversichtlich, dass das Hygienekonzept eine Weiterverbreitung des Virus während der Spiele verhindere. Unter anderem müssen alle rund 10.000 Menschen in der Olympiablase täglich einen PCR-Test machen. Im chinesischen Staatsfernsehen wird währenddessen Optimismus verbreitet. Gezeigt werden hüpfende Kinder, Tänzerinnen und Tänzer in Kostümen. Am Wochenende wurde die Choreografie für die Eröffnungsfeier im Nationalstadion geprobt. Am 4. Februar zeigen wir der Welt, welchen Geist die älteren Menschen in China besitzen, sagt diese Tänzerin dem Sender CCTV. Lass die Welt nicht nur sehen, dass unser Land wohlhabend ist, dass die Menschen hier ein gutes Leben haben, sondern auch, wie viel Energie wir alten Leute haben. Ich freue mich sehr, dass ich Teil der Winterspiele sein darf. Die Spiele in Peking und Umgebung sollen komplett abgeschottet vom Rest des Landes stattfinden. China zieht seit rund 2 Jahren eine strikte Null-Covid-Politik durch. Mit harten Ausgangssperren, Massentests von ganzen Millionen Städten, genauer Kontaktnachverfolgung und Reiseverboten. In mehreren Landesteilen gibt es derzeit Ausbrüche. Die Zahlen sind zwar verglichen mit dem Rest der Welt klein, doch die Omikron-Variante stellt die Behörden vor neue Herausforderungen. Auch weil die chinesischen Impfstoffe deutlich schlechter vor Ansteckung schützen als westliche Impfstoffe. Auch in Peking gibt es erste Fälle mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante. Die Behörden sagen, dass das Virus mit einem Postpaket aus Kanada eingeschleppt wurde. Außerhalb Chinas halten Experten diese Version für höchst unwahrscheinlich. Die Menschen wurden aufgefordert, weniger im Ausland zu bestellen und Pakete nur mit Schutzausrüstung zu öffnen, sowie alles gründlich zu desinfizieren. Alles unter Kontrolle, sagt Pang Xinghuo von der Gesundheitsbehörde der Stadt Peking. Was die Omikron-Fälle in der Hauptstadt betrifft, ist die Lage stabil. Alle Neuinfektionen sind bei Personen festgestellt worden, die in Quarantäne sind. Das Risiko, dass sich Omikron unkontrolliert weiterverbreitet, ist gering. Der Delta-Ausbruch in Peking entwickelt sich derzeit noch. Die Übertragungskette ist aber quasi schon klar. In der chinesischen Hauptstadt werden in einem südlichen Stadtteil 2 Millionen Menschen durchgetestet, nachdem dort gestern 6 symptomatische Delta-Fälle gemeldet wurden. Die Bewohner des Stadtteils dürfen nicht reisen. Nächste Woche wird in China der Beginn des neuen chinesischen Jahres gefeiert. Traditionell reisen rund um das Neujahrsfest hunderte Millionen Menschen quer durchs Land, um ihre Familien zu besuchen.
Von den Olympischen Spielen zum Amateursport. Die Sportvereine in Deutschland leben vom ehrenamtlichen Engagement und von den Ideen ihrer Mitglieder. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute 3 Initiativen mit dem großen Stern des Sports ausgezeichnet. Jakob Rüger.
Der erste Platz geht nach Halle an der Saale. Der Verein Congreve New Sports baut mit Hilfe von Ehrenämtlern ein Trendsportzentrum. Mit Sportarten wie Parkour, Skateboarding und BMX soll künftig der Schwerkraft getrotzt werden. Mit diesem Projekt überzeugte der Verein die Jury der Sterne des Sports in Gold. Auf Rang 2 landeten die Karower Dachse aus Berlin mit ihrem Angebot Eltern-Kind-Fitness-Bingo. Dritter wurde der Verein Askado aus Nordrhein-Westfalen. Dort wird Integration mithilfe von Sport und politischer Bildung vorangetrieben. Alle Gewinner wurden digital von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem größten Preis für das Ehrenamt im deutschen Sport ausgezeichnet. 1200 Projekte aus ganz Deutschland hatten sich für die Sterne des Sports beworben.
Und in den deutschen Profisportligen bleibt in Sachen Corona erstmal alles beim Alten. Das zumindest ist das Ergebnis der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz. Die Länder wollen aber in den nächsten 2 Wochen einheitliche Regeln vereinbaren, nämlich für die Zulassung von Fans. Im Moment wird das ja sehr unterschiedlich gehandhabt. In NRW zum Beispiel, in Nordrhein-Westfalen, da sind 750 Fans in den Stadien erlaubt. Und Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat jetzt angekündigt, neue Beschlüsse des Landes möglicherweise möglicherweise juristisch prüfen zu lassen. In Bayern sind derzeit gar keine Fans zugelassen. Da hat Ministerpräsident Markus Söder jetzt Lockerungen für den Sportbereich angekündigt. Und das war Sport aktuell. Mehr von uns finden Sie unter deutschlandfunk.de/sport und in der Deutschlandfunk Audiothek. Ich bin Christina Hövelhans und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.